Bei uns zu Hause sagt man, klick auf. Schön, dass ihr da seid, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern können. Und ich möchte gerne in die Predigt einsteigen mit zwei Geschichten. Und ich vermute, dass es Geschichten sind, die die meisten schon kennen. Und dennoch, es lohnt sich immer mal wieder Geschichten hervorzukramen, die man schon mal gehört hat, die man schon kennt und vielleicht aus einer ganz anderen Blickrichtung mal zu sehen. Die erste Geschichte, die steht ziemlich am Anfang unserer Bibel. Da steht eine Geschichte von einem Mann, von dem kann man sagen, es war ein frommer Mann. Dieser fromme Mann sitzt eines Tages wahrscheinlich in seinem Arbeitszimmer, in seinem Büro. Und bevor er so richtig anfängt, so mit seinem Tagewerk, hat er wahrscheinlich erstmal sowas gemacht wie stille Zeit. Also, der liest früh die Bibel, betet. Und als er betet, passiert plötzlich etwas, was zuvor überhaupt noch nie passiert ist, nämlich, dass Gott mit ihm redet und antwortet auf sein Gebet. Und Gott sagt zu ihm, du, Noah, bau eine Arche. Noah sofort ins Bücherregal reingeguckt, Lexikon rausgezogen, ganz vorne bei A nachgeschlagen. Da steht alles Mögliche drin, Armleuchter und lauter solche Sachen, aber Arche steht nicht drin. Gab es nämlich bis dahin noch nicht. Gott sei Dank redet Gott weiter und gibt eine Beschreibung ab. Das Ganze soll ungefähr aussehen wie ein Schiff, wie ein großes Schiff für damalige Zeit, unglaublich großes Schiff, nämlich 300 Ellen lang. Nun habe ich euch heute mal eine Musterelle mitgebracht, die beste, die ich kenne, diese. Eine Elle, 30, 33 Zentimeter lang. Und wenn Gott sagt, 300 Ellen lang, für Mathe-Genies, also Deutsch-Genie hat man ja vorhin schon, also da habe ich nur gestaunt, was ich mir hier alles dabei ausgedacht habe, das könnte bei meiner Überschrift für die Predigt. Also, für die Mathe-Genies, 300 Ellen sind, Pi mal Daumen, fast, ja, also, wir lassen es bei den 100 Meter, das ist okay. 100 Meter und wer sich das nicht richtig vorstellen kann, das ist ungefähr so lang wie ein Fußballplatz. 3 Stockwerke hoch, so soll Noah das Ding bauen, ganz aus Holz, außen Pech, Teer, dann anschmieren, damit es wasserdicht ist. Und nun macht Noah das. Noah ist Gott sei Dank nicht alleine, sondern er hat 3 Söhne, Sem, Ham und Japhet. Und alle 3 müssen früh mit ran. Die Begeisterung ist ihnen jeden Morgen ins Gesicht geschrieben, ungefähr so wie bei, ich rede jetzt mal mit der jüngeren Fraktion, wenn samstags morgens so der einzigste Tag, wo man mal so richtig ausschlafen kann, für den Fall, dass man sonntags in den Gottesdienst geht, Mutti sagt, komm, wir gehen heute früh mal shoppen, wir kaufen dir mal einen Anzug. Begeisterung ohne Ende. Und genauso war das also bei den 3 Jungs auch. Aber nützt nichts, der Vater hat es gesagt, die ziehen also los, dann wird alles niedergemacht, das halbwegs aussieht wie ein Baum und wird zu einer Arche zusammengebastelt. Am Ende ist die Arche fertig. Warum baut Noah die Arche? Na gut, weil es Gottes Wille ist, weil Gott gesagt hat, bau eine Arche. Aber Gott hat noch einen viel größeren Plan damit. Noah kann seinen Mitbürgern erzählen und sagen, liebe Leute, Gott will sich das nicht länger anschauen, so gottlos wie ihr lebt. Es wird eine riesige Flutkatastrophe kommen. Es wird regnen ohne Ende. Und die Leute halten sich den Bauch vor Lachen, weil sie sagen, Mensch Noah, guck doch mal raus. Wann hat es das letzte Mal bei uns geregnet? Nahosten, Israel, Ägypten, so diese Gegend, könnt ihr euch alle selber vorstellen. Da ist Regen etwas, da rennt man auf die Straße und freut sich drüber, wenn es regnet. Und tatsächlich, irgendwann fängt es an zu regnen. Und Noah soll von jedem Tier hier ein paar mit hineinnehmen, in diese Arche sozusagen als Lebensrettungsunternehmen der damaligen Zeit. Nun habe ich keine Ahnung, wie das passiert ist, aber wenn Gott so etwas plant, hat er, glaube ich, kein Problem damit, das auch zu organisieren, dass sozusagen von all den Tieren, die es auf dieser Welt gibt, die schon schön in der Schlange stehen, da gab es früher vor vielen Jahren, da spreche ich jetzt hier die 50-Jährigen an, die das also im Fernsehen mal gesehen haben, könnten eine Werbung von der Telekom. Da gab es nämlich die Arche zu sehen und davor standen die ganzen Viecher schon sozusagen in Schlange und warteten auf Einlass. Also ich bin mir nicht sicher, ob der Noah tatsächlich mit dem Lasso losgegangen ist. Elefant gesehen, Lasso drüber, rein in die Arche. Giraffe gesehen, Lasso drüber, rein in die Arche. Regenwurm gesehen, Lasso drüber, rein in die Arche. Ich glaube, Gott hat das großartig organisiert, sodass die Viecher alle nur einfach rein mussten. Und dann regnet es immer mehr und immer mehr. Und die, die sich noch den Bauch vor Lachen gehalten haben vor wenigen Tagen und Wochen, die merken langsam, das geht hier irgendwie schief. Ich breche mal ab dieser Geschichte. Die Geschichte geht natürlich noch weiter, aber die könnt ihr zu Hause gerne selber mal nachlesen. Kann man ganz leicht finden. Vorne am Anfang der Bibel kann man noch einzeln aufblättern. Zweite Geschichte, die ich euch erzählen möchte, spielt einige Jahrhunderte später. Da sitzen Männer am Ufer und waschen ihre Netze. Also nicht hier so Einkaufsnetze, sondern Fischernetze. Und sie waschen tatsächlich ihre Netze. Eigentlich wäre es zu diesem Zeitpunkt ihre Aufgabe gewesen, Fische zu waschen, fertig zu machen zum Verkauf. Aber sie haben die ganze Nacht gearbeitet und sie haben nichts gefangen, gar nichts. Nicht mal so eine kleine Sprotte oder irgend sowas, nichts. Die Netze waren einfach leer. Das ist frustrierend. Und genau so sitzen die am Ufer. Die sitzen am Ufer des Sees Genezareth, als ein Mann vorbeikommt und sagt, hey, du, Petrus, fahr raus auf den See, wirf dein Netz aus, du wirst einen Riesenfang machen. Der Mann, der vorbeigekommen ist, ist Jesus. Und keine Ahnung, da Petrus von vorher mal irgendwie etwas gehört hat, dass es diesen Jesus gibt. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das im Petrus gearbeitet hat. Ihr müsst euch vorstellen, der Petrus war Fischer. Sein Leben lang. Da hat sein ganzes Leben noch nichts anderes gemacht. Und Petrus war nicht der Erste in der Familie, der Fischer war. Petrus war Fischer, sein Vater war Fischer, sein Großvater war Fischer. Jetzt könnt ihr mal raten, was sein Urgroßvater war. Nee, nicht Fischer, der war Bäcker, aber der lebt nicht mehr. Alle Generationen, die noch lebten, waren Fischer. Und die wussten ganz genau, du fährst abends raus auf den See, eine kleine Laterne, sowas hier, vorne am Bug. Die Fische sehen das Licht und denken wahrscheinlich, hey, guckt mal, dort oben brennt Licht, wir schwimmen mal hinauf. Und dann brauchst du eigentlich nur noch dein Netz drüber zu schmeißen und so kannst du Fische fangen. So habe ich mir sagen lassen, funktioniert es jedenfalls vom Grundsatz her. Was überhaupt nicht funktioniert, dass du mitten am Tag, morgens, vormittags rausfährst auf den See, wo sowieso alles hell ist, wo es brütend heiß ist am See Genezareth und dort deinen Fischfang versuchst. Das geht schief. Aber genau das möchte Jesus. Jesus sagt, fahr raus, wirf dein Netz aus, du wirst den größten Fang deines Lebens machen. Ich kann mir vorstellen, dass Petrus so mit ein bisschen zögernden Schritt in sein Boot steigt, rausfährt auf den See, hat seine Kumpels mitgenommen, mit denen er sowieso immer fischen geht. Und sie werfen das Netz aus, mehr so, na, wie wollen wir denn sagen, weil sie keine andere Wahl haben, weil sie keine Alternative haben, weil sie sowieso nichts Besseres zu tun haben. Und sie glauben wahrscheinlich noch nicht einmal selber dran, dass da irgendetwas sein könnte, dass die Netze voll werden könnten, mitten am Tag. Und dann hält der Petrus das erste Mal sozusagen seinen Finger rein in so eine Netzlasche und zieht. Und er merkt, dieses Netz ist voll. Und er pfeift seine Kumpels ran. Auch die, die bisher noch am Land gesessen haben, die nicht mit rausgefahren sind, die bisher gedacht haben, Mensch, Petrus, bist du verrückt geworden? Mitten am Tag, raus auf den See, bei der Hitze, ohne Hut, das macht man doch nicht. Die pfeift er vom Land heran und sagt, ich brauche eure Hilfe, ihr müsst mithelfen. Und dann ziehen die tatsächlich alle. Und die Bibel beschreibt es so, das Boot war so voll von Fischen, dass es kurz davor war zu kentern, unterzugehen. Nun rudert Petrus mit seinen Kumpels wieder zurück an Land, springt dort an Land, ans Ufer und fällt vor Jesus auf die Knie. Und er sagt, Jesus, ich bin überhaupt nicht würdig, dass du bei mir bist. Und Jesus sagt, bleib ganz ruhig, du wirst in Zukunft Menschen fischen. Eigentlich, wenn der Petrus ein bisschen clever gewesen wäre, dann hätte er, zu Jesus von mir aus auf die Knie fallen können, vor Jesus auf die Knie fallen können und hätte gesagt, Mensch, du, Jesus, mir zwei, wir machen das Geschäft am See Genezareth. Wir machen eine Fischereigenossenschaft auf. Du sagst, wenn ich rausfahre, ich tue die Fische fangen und verkaufen tun wir gemeinsam und dann machen wir halbe halbe. Das wäre clever gewesen. Nee, er schickt ihn fort. Auch hier Ende dieser Geschichte. Und die Frage an euch ist, was ist in beiden Geschichten gleich? Also schon mal für die Dünnbrettbohrer, ich meine nicht Wasser. Was ist in beiden Geschichten gleich? Also man darf in meinen Predigten reinrufen, zwischendurch, aber wenn ich nicht frage. Richtig, sie machen das, was gesagt ist. Und wir könnten es mit dem Thema ein bisschen zusammenfassen und sagen, sie tun Gottes Willen. Sie tun Gottes Willen, obwohl alles dagegen spricht. Bei dem Noah hätte auch alles dagegen gesprochen, auf so einem Gebiet, wo rundherum kein Wasser ist, ein Boot zu bauen in dieser Größe. Das ist verrückt. Wahrscheinlich die gleiche Situation wie bei Petrus, dass die Leute drumherum sich im Bauch gehalten haben vor Lachen und gesagt haben, Mensch, Noah, mitten am Dach, Bäume fällen, ohne Hut, das macht man doch nicht. Aber er macht's. Und auch der Petrus. Sie tun den Willen Gottes. Und wenn wir hier gemeinsam zusammen sind, um Gottesdienst zu feiern, ich fand es für uns interessant bei der Begrüßung, ob du zu denen gehörst, die immer in Gottesdienst gehen, die selten Gottesdienst gehen oder nie. Aber wenn wir gemeinsam hier zusammen sind, um Gottesdienst zu feiern, dann hast du ja zumindest vermutlich so etwas wie ein Grundinteresse daran, dass du sagst, ja, was ist denn Gottes Wille? Und ich finde, das macht am Ende einen Christen aus. Nicht, dass er eine Religion lebt, sondern dass er danach fragt, was ist dein Wille? Gott, was willst du für mich und mein Leben? Ich finde, das ist eine entscheidende Frage und nicht etwa nur für die Fraktion hier von rechts, für mich, von mir, für die Jugend, sondern es ist eine Frage, die einem im Laufe des Lebens immer wieder über den Weg läuft. Was ist Gottes Wille für mein Leben? Und deshalb möchte ich gerne drei grundsätzliche Dinge an den Anfang stellen. Erstens, Gott will, dass wir leben. Das liest sich in der Bibel in etwa so. Aus der Schöpfungsgeschichte, 1. Mose 1, die Verse 26 und 27. Und Gott sprach, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Gott will, dass wir leben. Deshalb hat er Menschen geschaffen. Und nun könnte man ja sagen, naja, das ist ja wirklich lange her, die Schöpfungsgeschichte. Und ich bin anderer Meinung. Ich denke, überall dort, wo neues Leben entsteht, wo sich eine Samen und eine Eizelle verbinden und neues Leben entsteht, dort geschieht Schöpfung auch noch heute. Gott sprach und es wurde. Selbst die Naturgewalten, das, was für uns völlig unbeherrschbar scheint, muss Gott gehorchen. Gott sprach an sieben Tagen immer etwas anderes und sagte, das soll entstehen. Die Vögel unter dem Himmel, die Fische im Wasser. Und es wurde Tag und Nacht. Und so könnte man die ganze Schöpfung durchgehen. Gottes Wille geschieht in der Schöpfung. Und dass du lebst, dass es dich gibt, das ist eben nicht nur ein Produkt des Zufalls und weil deine Eltern fünf schöne Minuten hatten, hoffentlich waren es fünf Minuten, sondern es hat etwas damit zu tun, dass Gott gesagt hat, ich möchte, dass du lebst. Und zwar genau so, wie du bist. Und das ist eine großartige Sache, zu wissen, dass so, wie ich bin, ich von Gott gewollt bin. mit meinen Wurschfingern, mit keine Haare mehr auf dem Kopf und allem, was irgendwie dazugehört. Ich bin nicht irgendwie daneben gegangen, irgendwas schiefgelaufen, Gott hat nicht richtig aufgepasst oder war noch nicht so richtig fit, so wie montags manchmal auf Arbeit, sondern so wie ich bin, hat Gott mich gewollt. Gott will, dass wir leben. Und vielleicht ist es etwas, was banal klingt. Aber wisst ihr, ich kenne jede Menge Leute, die mir begegnen, und zwar jeden Alters, von jung bis alt, die in den Spiegel schauen und mit sich selber nicht zurechtkommen. Für mich war das auch nicht immer einfach. Wer sich vielleicht daran erinnern kann, wieder in die älteren Jahrgänge, ich hatte früher mal 50 Kilo mehr. Und ich kann nicht sagen, dass mir das gefallen hat. Aber wisst ihr, das war am Ende nicht entscheidend. Ich habe mich auch damals schon selber lieben können, weil ich gewusst habe, Gott hat mich so geschaffen. Gott will, dass ich lebe. Gott will, dass es mich gibt. Das ist sein Wille. Und es ist großartig zu entdecken, dass der Schöpfer dieser Welt hinter dir und hinter mir steht. Das Zweite. Gott will, dass wir mit ihm leben. Da ist ja nicht sehr viel Unterschied zu dem ersten Satz. Mit ihm, darum geht's, darauf kommt mir's an. Ist jemand von euch adoptiert? Und da könnt ihr heute Abend mal zu Hause fragen. Ja, vielleicht ergibt sich ja noch was. Adoption, wie funktioniert das? Wenn du als Kind alt genug bist, dann läuft es in etwa so. Das sind zwei Leute, im Normalfall Mann und Frau, die sagen, wir würden gerne ein Kind adoptieren. Gespräch mit dem Jugendamt, bla bla bla, verkürzen wir ein bisschen. Irgendwann sind die so weit, dass die sozusagen in ein Kinderheim gehen dürfen, können, um Kontakt aufzunehmen. Und da gibt es tatsächlich ein Kind, das passt zu ihnen. Das möchten sie gerne adoptieren. Und dann kann man nicht etwa das Kind gleich mit nach Hause nehmen und sagen, schön, dass du da bist, komm, wir gehen jetzt nach Hause. Sondern dann wird erstmal auf Probe adoptiert. Und dann, nach ungefähr einem Jahr, kommt es zu einer Gerichtsverhandlung. Deshalb, wenn das Kind alt genug ist, so habe ich vor uns angefangen, und das Kind sich selber äußern kann, dann wird der Richter dem Kind eine entscheidende Frage stellen. Und die entscheidende Frage ist, kannst du dir vorstellen oder möchtest du gerne bei diesen beiden Leuten leben? Sollen das deine Eltern sein? So oder ähnlich wird diese Frage gestellt. Und wenn das Kind sagt Nein, dann ist das Nein. Dann können die Leute, die das Kind gerne adoptiert hätten, auf den Knien rutschen und sagen, wir hätten doch gerne und es spielt keine Rolle, es wird nicht passieren. Nur wenn das Kind sagt Ja, wird es zur Adoption kommen. Gott will dich adoptieren. Gott will, dass du mit ihm lebst. Das habe ich mir nicht zu Hause ausgedacht, sondern eine Bibelstelle will ich euch gerne vorlesen, wo ich finde, da geht es draus hervor. Aus dem Epheserbrief, 1. Kapitel, Vers 5, da heißt es, in seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Es ist also Gottes Wohlgefallen, dass wir seine Kinder sind, dass wir zu seiner Familie gehören, dass er uns adoptieren möchte. Und in dieser gleichen Stellung, wie dieses Kind, von dem ich es vor uns beschrieben habe, steht im Grunde jeder von uns. Vielleicht du jetzt, vielleicht in einem Monat, vielleicht vor 20 Jahren. Nämlich, dass du plötzlich merkst, Gott, der will tatsächlich mich. Gott redet mit mir. Und Gott sagt dir, ich möchte gerne, dass du mein Kind bist. Und du entscheidest, wie das Kind bei der Adoption, ob ja oder nein. Und Gott hält es aus, wenn du sagst nein. Das tut ihm im Herzen weh, aber er hält es aus. Er wird dich nicht dazu zwingen. Aber es ist ein Fest für Gott, wenn du sagst ja, ich möchte gerne zu Gott gehören. Auch das ist Gottes Wille, dass wir mit ihm leben. Das dritte Grundsätzliche: Gott will, dass wir ganz mit ihm leben. Bevor die ersten denken, naja, er hätte sich ja wirklich ein bisschen mehr einfallen lassen können, als bloß das kleine Wörtchen ganz reinzubauen, will ich sagen, erstens, es kommen noch mehr. Irgendwas hat es mit den Gs hier schon zu tun. Aber dieses kleine Wörtchen ganz ist eben ganz entscheidend. Gott möchte nicht irgendwie so an der Peripherie deines Lebens vorkommen, am Rande unter ferner liefen, sondern er möchte, dass du ganz mit ihm lebst. Vielleicht ist das vergleichbar mit einer Geschichte von einem jungen Pärchen. Da gibt es ein junges Pärchen, die lernen sich kennen und lieben und irgendwann sind die so weit, dass sie sagen, komm, wir heiraten. Und dann heiraten die. Sie ziehen in eine eigene Wohnung, irgendwann sogar in ein eigenes kleines Haus. Sie haben beide Arbeit. Das Leben läuft tatsächlich ziemlich perfekt. Eines Tages allerdings wird die Schwiegermutter krank. Für alle die jetzt staunen, ja, wenn man heiratet, kriegt man eine Schwiegermutter dazu. Die wird krank. Und die beiden jungen Leute überlegen, was machen wir denn mit der? Lassen wir sie zu Hause wohnen, besuchen sie ab und zu, versorgen sie also recht und schlecht. Oder zweite Variante, wir schaffen sie ins Alters- oder Pflegeheim, da ist sie gut versorgt, besuchen sie mehr oder weniger. Oder die dritte Variante, sehr unwahrscheinlich, sie sagen, komm, wir holen die Oma mit uns ins Haus. Und die entscheiden sich tatsächlich für die dritte Variante und sagen, komm, die Schwiegermutter zieht mit bei uns ins Haus. Die kriegt oben im Haus ein kleines Zimmer und dort kann sie wohnen. Und alles gut. Cool. Die Geschichte geht weiter. Eines Tages kommt der Mann ganz aufgeregt nach Hause zu seiner jungen Frau und sagt, du, mein Chef, der möchte morgen Abend gerne zum Abendbrot kommen. Und es geht bestimmt um Beförderung. Klasse. Alle freuen sich. Und am nächsten Morgen wird alles vorbereitet, wird eingekauft, es wird gekocht. Alles aufs Beste vorbereitet, der Tisch ist gedeckt. Es ist für 4 Leute gedeckt. Der Chef, der junge Mann, die junge Frau und die Schwiegermutter. Richtig. Alles perfekt gedeckt. Und dann geht es los. Alle sind da, es geht los mit dem guten Essen. Es gibt eine Vorsuppe und dann gibt es als Hauptgericht gibt es Steak. Ich rede jetzt nicht vom Schweinesteak, sondern vom Rindersteak, so ein richtiges Gutes. So ein dickes, weißt du, wo noch so ein bisschen Fleischsaft rauskommt. Lecker. Ja, also gut, ich sehe schon, es ist nicht jedermanns Geschmack, meiner wär's. Das gibt's an diesem Abend. Ich kann kaum noch erzählen, es läuft noch das Wasser im Mund zusammen. Ich muss mir den Gedanken ein bisschen ausblenden. Dieses Steak gibt's an diesem Abend. Und es schmeckt wunderbar, alles perfekt. Die Pommes sind keine Fettsäcke, der Salat ist frisch und das Steak hat den richtigen Moment gehabt, wo es aus der Pfanne durfte. Alle loben das Essen, nur die Schwiegermutter, die hat schon die dritten Zähne. Und ihr wisst, so Schweinefleisch, Rinderfleisch, das ist langfasrig. Und mit den dritten Zähnen kann das manchmal wirklich ein bisschen schwierig sein. Irgend so ein Fleischfäserchen hat sich da also unter den dritten Zähnen verfangen und sie wird dem Ding nicht mehr Herr. Sie versucht mit der Zunge das so rauszuziehen und zu schieben und das gelingt aber überhaupt gar nicht. Und schließlich ist sie davon so genervt, dass sie Folgendes tut. Nimmt das Ding raus und legt es auf den Tisch. Alle kriegen solche Augen, die kannst du mit einem Boxhandschuh wegnehmen. Die Situation ist höchst peinlich. Der junge Mann kann einen Witz erzählen, kann die Situation einigermaßen retten. Der Beförderung steht doch nichts mehr im Wege. Der Chef ist nach Hause. Die jungen Eheleute sitzen zusammen abends. Die Oma ist schon im Bett. Und die jungen Leute überlegen, was machen wir denn mit der Oma? Das darf nicht nochmal passieren. Und zukünftig wird die Oma, also wenn der Chef sich ansagt oder irgendjemand sonst Besonderes, heißt der Oma, Oma, gehst heute mal auf, guckst du im Fernsehen an. Habt ihr alle verstanden, das ist so halbwegs Erzgebirge. Also Oma, gehst heute mal hoch, guckst oben Fernsehen an. Und die Oma kriegt dann euer Essen hochgebracht, alles gut, die verhungert deshalb nicht. Aber sie sitzt nicht mehr mit unten am Tisch. Warum diese Geschichte? Weil die Geschichte im Grunde genau Gottes Platz in unserem Leben beschreibt. Unser Leben, in unserem Leben ist Gott oft so die Schwiegermutter, die Oma. Da gibt es Zeiten, wo man Gott so gerne am Tisch hat, wo man sagt, ja, schön, dass du da bist und jetzt Freizeit und wir sind alle unterwegs, wir lesen gemeinsam die Bibel, Gottesdienst, klasse, dass du da bist und Weihnachten und Ostern und was es alles so gibt. Und dann gibt es aber die 363 Tage im Jahr, wo nicht gerade Weihnachten ist und Ostern, wo man Gott so nach oben schiebt und sagt, weißt du was, kannst du heute mal oben bleiben, guckst oben Fernsehen an. Und genau das will Gott nicht. Wenn ich sage, Gott will, dass wir ganz mit ihm leben, dann heißt es eben tatsächlich, oh ganz, alle Bereiche meines Lebens, alle Zeiten meines Lebens, nicht nur die guten Zeiten und auch nicht nur die schlechten Zeiten, sondern tatsächlich alles in meinem Leben. Und ich kann euch das nur empfehlen. Ich mache das seit vielen Jahren und ich muss gestehen, auch das gelingt mir nicht immer, aber wir versuchen jedenfalls so zu leben, auch als Familie. Es lohnt sich, mit Gott zu leben. Es macht das Leben wirklich reicher. Es ist nochmal so etwas wie eine neue Dimension. Gott will, dass wir leben, dass wir mit ihm leben, dass wir ganz mit ihm leben. Das sind schon mal so die grundsätzlichen Dinge. Aber dann gibt es ja immer noch so die Dinge im Leben, wo man sich entscheiden muss, auch als Christ, wo man sagt, was ist denn jetzt? Ich habe hier ein Angebot für einen neuen Job. Ja oder nein? Ist es der Platz, wo Gott mich haben will? Hast du dich das überhaupt schon mal gefragt? Als ich mich das erste Mal für einen Beruf interessierte, habe ich das nicht gefragt. Ich werde es dann noch erzählen. Wo ist Gottes Platz? Links oder rechts? Wohin soll ich gehen? Und so gibt es immer wieder Fragen im Leben, wo man eigentlich gerne sozusagen von Gott eine Antwort hätte und das sich wünscht, dass Gott plötzlich mit einem redet und man laut eine Stimme hört und sagt, geh dorthin und dann ist alles klar und dann macht man das. Das wollen wir jetzt im zweiten Teil der Predigt ein bisschen bedenken. Aber bevor ich dazu komme, noch mal eine Frage an euch. Was glaubt ihr, was steht dem Willen Gottes in unserem Leben am meisten im Wege? Es ist eine ehrliche Frage. Also wie gesagt, ihr dürft antworten. Dein Wille. Unser Wille. Das ist tatsächlich das, was Gott am meisten, dem Willen Gottes am meisten im Wege steht. Praktisches Beispiel. Da gibt es einen Verein, die suchen einen neuen Mitarbeiter. Natürlich ein christlicher Verein. Die suchen einen neuen Mitarbeiter. Und der Vorstand betet seit Wochen dafür, dass Gott doch einen neuen Mann schickt. Und sie beschließen ihr Gebet immer mit dem Satz, und das ist nicht als Floskel gemeint, sondern sie meinen das eigentlich ernst, dass sie sagen, Herr, dein Wille geschehe, gib uns einfach jemanden, der für unsere Arbeit passt. Alles andere überlassen wir dir. Und dann, eines Tages, steht ein Mann vor der Tür, der sagt, ich würde gerne bei euch mitarbeiten. Also genau das, wofür die gebetet haben die ganze Zeit, passiert. Aber es passiert nicht, dass irgendeiner Halleluja ruft und sagt, schön, dass du da bist, herzlich willkommen und pass auf, das und das sind deine Aufgaben, geht sofort los. Sondern jeder hatte so eine Vorstellung, wie der Mann aussehen müsste. Also weniger so vom Gesicht her. Also vielleicht ein bisschen mehr lächeln wie ich, aber gut. Aber Jünger müsste auf alle Fälle sein. Vielleicht so 30, das wäre ideal. Und damit hat jeder gerechnet und das hat sich jeder gewünscht. Und der, der vor der Tür steht, der ist 60. Der hat noch 7 Jahre zu arbeiten, wenn es dumm kommt. So ein. Und man tut sich ganz schwer, den Willen Gottes zu tun. Als für einen Vorstand, aber eben auch im ganz persönlichen Leben. Nun schweben ja schon irgendwie von Anfang an, von der Moderation angekündigt, hier 5Gs im Raum. Bei manchen über den Kopf, sie sind gut festgemacht, passiert nichts, werden sich in der nächsten Minute nicht lösen. Also ganz getrost. Diese 5Gs sind für mich Hilfen, die ich euch gerne mitgeben möchte, wenn ihr in einer Situation seid, wo ihr sagt, was ist denn jetzt Gottes Wille für mein Leben? Diese 5Gs sollen euch daran erinnern, wie kann es gelingen, dass ich den Willen Gottes für mein Leben erfahre? Da ist das erste große G, Gebet. Persönliches Gebet. Ich will jetzt nicht fragen, wer von euch so persönlich betet, wer Gebetszeiten hat. Es gibt bestimmt ein paar und ich mache das auch so. Bevor ich früh meine Arbeit anfange, spreche ich ein Gebet. Ich lese die Bibel. Das kann mal 5 Minuten dauern, es kann um eine Viertelstunde dauern. Sehr unterschiedlich. Aber wisst ihr, mein Gebet ist immer ziemlich gleich. Und das Schlimme ist, ich weiß eigentlich, dass es anders sein sollte. Mein Gebet sieht oft so aus. Bitte, 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 bitte. Alles bitten, was ich gerne von Gott hätte und möglichst schnell und sofort. Dann kommt noch ein bisschen Danke, 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 danke. Das ist nicht ganz so viel, aber immerhin. Und dann meistens sowas ein bisschen freundlicher formuliert, aber Tschüss, Amen, ich muss jetzt fort. Ich habe einen Termin. Im Konfirmandenunterricht habe ich mal gelernt, das Gebet, und da staunt man, dass im Konfirmandenunterricht was hängen geblieben ist. Also ich habe im Konfirmandenunterricht gelernt, dass Gebet eigentlich ein Dialog ist mit Gott. Stehst du mit Gott im Dialog? Hat Gott die Chance, mit dir zu reden? Mit mir eben oft nicht, weil ich eben so bete, wie ich es euch gerade vorgemacht habe. Zu diesem Gebet gehört eigentlich dann irgendwann immer der Punkt, wo ich sage, so, und jetzt bin ich ruhig und ich will einfach darauf hören, was du Gott mir zu sagen hast. Ich glaube, dass die Stille wirklich ein Einbruchstor Gottes in unsere Welt ist. Gott kann so mit uns reden. Deshalb möchte ich euch ermutigen, haltet beim Gebet mal die Klappe und hört darauf, ob Gott euch etwas zu sagen hat. Ihr werdet damit gute Erfahrungen machen. Das zweite große G ist Gemeinschaft. Da sind wir ganz nah dran an dem, was wir gerade besprochen haben, nämlich mit dem Beten. Manchmal braucht man jemanden, der einem sagt, du, ich glaube, das ist okay für dich, mach das. Ich hoffe, du hast einen guten Freund, eine gute Freundin. Ich habe die auch. Und wenn ich manchmal wirklich Punkte habe, wo ich sage, ich weiß nicht, was ich machen soll, was jetzt richtig ist, ich kann Gott vielleicht zur Zeit auch gerade nicht hören, dann kann ich zu denen gehen und kann sagen, du, bete doch mal eine Woche mit dafür oder 2 Wochen oder vielmehr aus einem Monat, kommt drauf an, wie viel Zeit man hat. Und dann, nach dieser ausgemachten Zeit einfach abzufragen, welchen Eindruck hast du? Hat Gott dir etwas gesagt? Wohin soll ich gehen? Und das so ernst zu nehmen, was die Leute dir sagen. Und deshalb ist es aber wichtig, dass man einen guten Freund hat. Jemand, der ehrlich zu einem ist und der keine eigenen Interessen hat. Aber diese Gemeinschaft, zusammenzugehören zu einer Gemeinde, wie jetzt hier in diesem Gottesdienst, jemanden zu haben, der die gleiche Leidenschaft teilt. Vor uns hieß es, ich habe das Glück gehabt, meine Leidenschaft fürs Motorrad mit dem Glauben zu verbinden. Ich würde sagen, ich habe 2 Leidenschaften, nämlich die Leidenschaft für Jesus Christus und die Leidenschaft fürs Motorradfahren. Und ich hoffe, ihr habt in eurer Gemeinde Leute, die die Leidenschaft für Jesus Christus mit euch teilen und mit denen ihr solche Dinge besprechen könnt. Die Gemeinschaft kann helfen, den Willen Gottes zu erfahren. Das dritte große G, Gottes Wort in Form der Bibel. Ich habe hier vorne so eine Bibel dabei. Und wie macht man das? An welcher Stelle erfährt man Gottes Willen? Klar, es gibt die Stellen, die 10 Gebote, die Bergpredigt, wo Jesus sehr deutlich in der Bergpredigt sagt, was er für eine Vorstellung hat für ein Leben, wie Gott will, dass Leben gelingt. Das ist durchaus hilfreich. Das ist Gottes Wille pur. Aber hilft mir das manchmal so in meinen alltäglichen Entscheidungen, die ich treffen muss? Es gibt Zeitgenossen, die nehmen dazu das Zufallsprinzip. Nehmen also ihre Bibel her, machen die Bibel zu, die Augen zu, die Bibel auf, Finger drauf, Augen auf und lesen, was dort steht. Und da steht dann dort. Und Judas ging hin und erhängte sich. Gottes Wille für mein Leben, das lässt mich staunen. Also das kann nicht sein, drum zweiten Versuch, Bibel zu, Augen zu, Bibel auf, Finger drauf, Augen auf, gelesen, was dort steht. Und da steht dann dort, gehe hin und tue desgleichen. Es wird nie besser. Aber alle guten Dinge sind drei, also nochmal Bibel zu, Bibel auf, Finger drauf, Augen auf, gelesen, was dort steht. Und da steht dann dort, was du tun willst, das tue bald. Diese drei Bibelstellen gibt es alle wirklich. Aber euer Lachen hat mir verraten, dass ihr verstanden habt, dass es genau so nicht funktioniert. Wenn ich aus der Bibel Gottes Willen erfahren möchte, dann hat es manchmal so den Anschein, dass es etwas ist, was nicht unbedingt Spaß macht. Nämlich tatsächlich jeden Morgen sich hinzusetzen oder irgendwann im Laufe des Tages, wann es bei ihm im Tagesablauf hineinpasst, und Gottes Wort zu lesen. Und dann kann ich eben nicht nur an den 10 Geboten oder an der Bergpredigt entdecken, was Gottes Wille für mein Leben ist. Das ist manchmal mühsam, aber es ist gut. Es ist hilfreich. Ich empfehle euch das vom ganzen Herzen. Das vierte große G ist noch einmal Gottes Wort. Aber diesmal in Form einer Predigt. Wie hört ihr eine Predigt? Zuhören. Das ist immerhin schon mal Grundvoraussetzung. Klasse. Wisst ihr, wie ich Predigt oft höre? Ich höre ganz oft eine Predigt, wenn ich selber irgendwo im Gottesdienst sitze und denke, genau, das hätte man der Claudia schon lange mal sagen müssen. Und ich gucke mich langsam um, in der Kirchenbank sitzt sie wirklich, ist sie heute da, wird sie es hören? Ich höre die Predigt für jemand anderes. Nützt mir überhaupt nichts. Die zweite Variante, wie ich eine Predigt höre, ich sitze drinne und sage, wovon redet der eigentlich? Wem geht es zurzeit so? Hand hoch. Vielen Dank. Oh, doch, einer. Tut mir leid. Vielleicht müssen wir uns da nochmal unterhalten. Aber wovon redet der eigentlich? Was erzählt er? Was will der mit seiner Predigt? Und das nützt mir auch nichts. Und dann gibt es die dritte Variante, wo ich plötzlich das Gefühl habe, Gott redet mit mir. Hast du das schon mal erlebt? Ich erlebe das, Gott sei Dank, immer wieder mal. Dass ich das unbändige Gefühl habe, Gott redet jetzt nicht mit irgendjemandem hier in diesem Raum, sondern er redet mit mir. Obwohl noch 100 andere Leute drinnen sitzen, er redet mit mir. Und so kann Gott uns seinen Willen sagen. Blick auf die Uhr sagt, wir müssen zum Ende kommen. Deshalb das letzte große G, geschehen in meinem Leben. Geschehen in meinem Leben war, als ich 16 war, es war noch eine andere Zeit, ich wollte gern Kfz-Schlosser werden. Ich hatte wirklich von frühester Jugend auf die Leidenschaft für Motorrad. Also Autos haben mich nicht so sehr interessiert, aber Motorrad. Ich habe Motorräder selber gebaut und ich wollte das gerne zu meinem Beruf machen. Und damals konnte man sich, das ist jetzt für euch Geschichte, praktisch, live, damals konnte man sich nur in dem Kreis bewerben, in dem er wohnte. Und ich habe mich beworben. Es gab 2 Kfz-Schlosserstellen und beide Stellen waren weg. Die erste Stelle hat der Sohn vom Kfz-Schlossermeister gekriegt. Hätte ich auch so gemacht, wenn ich der Meister gewesen wäre und gewollt hätte, dass mein Autohaus weitergeht, die Werkstatt weitergeht, hätte ich auch meinem Sohn die Stelle gegeben. Und die zweite Stelle hat einer gekriegt, der war wirklich strohdoof, hatte zwei linke Hände, aber er hatte eins, einen Vater. Da war der Chef vom Werkkreiskommando und damit war die Sache gelaufen. Mein Vater ist mit mir rumgereist in diesem Kreis, um nur ähnliche Berufe, Liftbauer, Schlosser und überhaupt irgend sowas zu kriegen. Es war alles weg, alles vorbei. Und dann sitzt bei uns abends in der Küche mein Vater am Küchentisch. Bäckermeister Melzer gesellt sich dazu. Ich sitze in der Stube, pädagogisch nicht gerade wertvoll, gucke Fernsehen. Ich höre aber draußen das Gespräch. Und einer der wichtigsten Sätze, den ich heute noch höre, ist, mein Vater hieß Dietmar. Du, Dietmar, ich habe dies noch gar keinen Lehrling. Und ich denke, ach du Scheiße. Ich wusste, was jetzt kommt. Mein Vater ruft also, Robert, komm mal kurz raus in die Küche. Müssen wir was bereden. Alles klar. Gut. Bäckermeister Melzer sagt, ich habe noch keinen Lehrling, bla bla bla. Und am nächsten Tag, kannst du dann vorbeikommen, kannst du das mal angucken. Ich am nächsten Tag reingegangen, mir das angeguckt. Ja, die Gemeinsamkeiten mit Kfz-Schlosser waren überschaubar. Es gab Öl und Fett, aber ansonsten. Ich habe es trotzdem gelernt. Und es war nicht schlecht. Aber ich habe zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht nach Gottes Willen gefragt. Ich war aber nach dieser Lehrstellensuche stinksauer auf Gott. Ich war enttäuscht von Gott, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich habe Gott vorgerechnet, habe gesagt, du, ich halte Jungscher, ich halte Junggemeinde, EC Jurenkreis, ich spiele in einer christlichen Band und jetzt habe ich diese entscheidende Frage für mein Leben und da kannst du mir nicht helfen. Aber ich habe gar nicht danach gefragt, Gott, wo ist denn dein Platz, wo willst denn du, dass ich mal unterwegs bin. Was ist dein Plan für mein Leben? Was ist dein Wille für mein Leben? Geschehen in meinem Leben war eben, dass ich Bäcker geworden bin. Und ich hatte mir vorher schon ausgemacht, wenn ich mal so alt bin, dann mache ich ein missionarisches Jahr. Wir sind immer noch in der DDR-Zeit. Missionarisches Jahr, das klingt ja nach Brasilien, Argentinien, Chile. Und ich war also in Oschatz. Und habe dort in der evangelischen Jugend sozusagen junge Gemeinde gehalten, in dem ganzen Kirchenbezirk, bin da durchs Land gereist und habe Freizeiten gemacht. In dem Jahr ist dann meine Berufung erfolgt, dass Gott gesagt hat, du, jetzt habe ich dich ungefähr an der Stelle, wo ich dich haben will. Mach eine Ausbildung. Bin dann nach Moritzburg gegangen. Ja, kann passieren. Das war geschehen in meinem Leben. Ich hatte mir gedacht, ich gehe durch diese Tür raus. Die Tür war verschlossen, die Kfz-Schlossertür. Ich musste dann irgendwie so durchs Fenster steigen, war stinksauer über diese Umständlichkeit und landete plötzlich an der Stelle, wo Gott mich haben will. Geschehen in unserem Leben ist durchaus etwas, wo Gott uns auch seinen Willen sagen kann. Achte darauf. Und das Letzte. Was tun, wenn diese fünf großen Gs, die hier im Raum schweben, dir nicht geholfen haben? Du eine konkrete Situation hast, wo du sagst, ich muss mich entscheiden, aber ich bekomme von Gott keine Antwort. Was tun? Ein guter Freund von mir aus Niedersachsen hat mir mal folgende Geschichte erzählt, hat gesagt, stellt ihr vor, ich bitte euch, stellt es euch mal vor, ihr seid abends im Busch unterwegs, da war es wirklich Missionar in Papua-Neuguinea zu einer Zeit, wo man sich noch zum Fressen gern hatte dort. Also die haben sich noch selber so gegenseitig. Gut, also da war der Missionar, hat gesagt, bis abends im Busch unterwegs. Und dann stellt euch mal vor, ihr habt eine Petroleumfunzel dabei, Petroleumlampe. Nicht, weil es damals keine Elektrizität gab, sondern weil die Petroleumlampe besser zu kalkulieren war, wann die Batterie oder Batterieweste, die ist irgendwann alle. Petroleum ist besser kalkulierbar. Hat also Petroleumlampe dabei, der Lichtschein reicht ungefähr 2 Meter und du ahnst in 4, 5 Metern eine Gefahr. Was weiß ich, irgend so ein T-Shirt, Taschentiger. Also irgend sowas. Eine Gefahr. Und er hat gesagt, was würdest du dann tun? Das ist wieder eine Frage an euch alle und ich kann euch schon mal verraten, ihr könnt ganz mutig sein. Ich habe es nicht rausgekriegt. Ich habe wirklich die dümmsten Antworten gegeben. Also von daher, ihr könnt euch auf keinen Fall blamieren. Geht los, ruft zu, damit wir zum Ende kommen. Wir müssen Licht aus. War tatsächlich meine erste Idee. Also wir sind ungefähr gleich dumm. Wir zwei passen zusammen. Also, gut, weiter. Stillstehen. Hat jemand was gesagt? Lampe hinstellen, wegrennen. Feuer machen. Viel. Laut schreien, gefährlich gucken. Vielen Dank. Ich kann euch schon mal sagen, die richtige Antwort war nicht dabei. Wir sind ungefähr auf dem gleichen Niveau. Freut mich sehr. Also, meine erste Idee war tatsächlich die mit dem Licht ausmachen. Und das funktioniert ja tatsächlich. Du machst das Licht aus, machst die Augen kurz zu, die Pupillen gewöhnen sich an die Dunkelheit, du machst die Augen auf, du siehst nicht mehr so deutlich, was in 2 Metern Entfernung ist, aber besser, was in 5 Metern Entfernung ist. Funktioniert. Allerdings, sagt mein Freund, wenn du das Licht ausgemacht hast, das Licht war bisher das Einzige, was dieses Tier davon abgehalten hat, dich anzufallen. Gut, Pech gehabt. Zweite Idee war, irgendjemand hat es gesagt, davonrennen. Davonrennen, hä? Nee, schreien hast du gesagt. Davonrennen. Hat er gesagt, kannst du machen, aber als Mensch nachts im Busch stolperst du auf 5 Meter 10 Mal, du kannst deine Chancen ausrechnen, kannst du vergessen. Dann habe ich noch gedacht, man könnte ja auf einen Baum steigen. Da hat er gesagt, einmal frei. Wenn du nach Hause kommst, guckst du mal die Fernsehzeitung an, guckst mal, wann so eine Tierreportage kommt über Großkatzen und dann beobachst du mal, wo die ihre Beute lagern. Ich hätte den Viech schon mal eine übelste Arbeit abgenommen. Sowas wie Tischlein deck dich wäre ich gewesen. Also auch das hat nicht funktioniert. Und dann hatte ich noch so die Idee, vielleicht könnte man ja so schreien, so richtig laut, wisst ihr, so ungefährlich gucken. Und hat er gesagt, kannst du machen, aber in aller Regel gibt nur wenige Tierarten, die das wirklich beeindruckt. Das war sehr gescheiter. Ich habe dann irgendwann gesagt, was soll ich denn nun machen? Und er hat gesagt, da bleibt nichts anderes übrig, als weiterlaufen. Lauf langsam in die Richtung, wo du die Gefahr ahnst und entweder die Gefahr weicht mit dem Lichtschein zurück, oder du hast Pech. Aber du kriegst es nicht anders raus. Wenn du nach dem Willen Gottes fragst und sagst, diese 5 großen Gs haben mir nicht genützt, dann geh in die Richtung, von der du denkst, dass es die richtige ist. Aber mach kleine Schritte. Wir machen ja sehr gern große Sprünge. Mach kleine Schritte. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Amen.